Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Matters, dein Podcast für die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags mit kleinen Antworten aus der Wissenschaft und natürlich auch ein paar Tipps, die dein Leben leichter machen. Neulich saß ich mit meinen drei Kindern am Küchentisch. Es war ein regnerischer Sonntagnachmittag, alle ein bisschen matschig in der Stimmung und ich hatte einen, wie ich fand, brillanten Plan. Ich holte die Coaching-Karten raus. Ihr wisst schon, diese Karten mit tiefgründigen Fragen wie: Was wünschst du dir für mich? Oder was meinst du, dass ich lernen soll? Fragen, bei denen im Coaching regelmäßig Verbindung und Einsicht entstehen. Jetzt kannst du dich natürlich fragen, und zu Recht, was mich geritten hat, zu glauben, dass diese kleine Psychokarten bei meinen pubertierenden Kindern eine Chance hätte gegen die Übermacht von TikTok und Zocken. Aber ich war, sagen wir, hoffnungsvoll. Optimistisch, vielleicht auch ein kleines bisschen naiv. Ich dachte, ach, das wird schön. Ein bisschen Connection, ein bisschen Herzöffnung. Vielleicht reden wir danach sogar über Gefühle. Tja, ich reichte also meinen 14-jährigen Sohn Malte die Karte mit der Frage: Was soll ich lernen? Er schaute mich an, keine Sekunde zögerte er und sagte dann: Chill doch einfach, Mama. Und ich lachte. Und ehrlich gesagt, innerlich zuckte ich ein bisschen zusammen, weil er hat ja recht. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie schwer das ist für mich manchmal, diese einfach pures Nichtstun. Chill doch einfach. Warum fällt das bloß so schwer? Darum geht es heute. Also warum ist das mit dem einfach mal chillen für so viele von uns so verdammt schwer? Warum können wir nicht einfach die Beine hochlegen, innerlich seufzen und sagen, heute gönne ich mir eine Pause, weil ich es kann? Die kurze Antwort: weil unser Kopf das selten zulässt. Und zwar nicht, weil wir es nicht besser wissen, sondern weil wir es anders gelernt haben. Dahinter steckt nicht Faulheitsvermeidung, sondern ein ganzes System aus tief verankerten Überzeugungen. Und viele davon stammen noch aus einer Zeit, in der wir kaum größer waren als unserer Schulranzen. In der kognitiven Verhaltenstherapie nennt man solche inneren Sätze dysfunktionale Glaubenssätze. Und wir haben ja öfter darüber gesprochen, in den anderen Folgen auch. Das sind eben diese tief in uns verankerte Sätze und sie wirken wie unbewusste Filter, durch die wir die Welt wahrnehmen. Sie sagen uns, wie wir sein sollten, um okay zu sein. Und viele dieser Sätze haben mit Leistung zu tun. Zum Beispiel: Ich muss etwas leisten, um wertvoll zu sein. Oder: Ich darf mich erst entspannen, wenn alles erledigt ist. Sowas wie: erst die Arbeit, dann das Vergnügen, erst die Hausaufgaben, dann das Spielen. Oder: Wenn ich nichts tue, verliere ich an Kontrolle. Oder: Nur wer hart arbeitet, hat Erfolg oder Anerkennung. Das sind so Beispiele. Diese Sätze entstehen oft schon sehr, sehr früh. In der Schule, natürlich auch in der Familie und klar auch durch die gesellschaftlichen Einflüsse. Viele Eltern haben, und meistens ganz ohne böse Absicht, vermittelt, dass wenn du fleißig bist, wirst du gelobt. Wenn du dich anstrengst, lieben wir dich. Und so lernt ein Kind ganz, ganz schnell: Meine Daseinsberechtigung hängt davon ab, dass ich funktioniere. Die Bindungstheorie, insbesondere hier die Arbeit von John Bowlby, ergänzt das und sagt: Kinder brauchen verlässliche Bindung, um sich sicher zu fühlen. Aber wenn Bindung an Bedingungen geknüpft ist, etwa: Ich bekomme nur Aufmerksamkeit, wenn ich etwas leiste, verknüpft sich Leistung mit Wert, also mit Selbstwert. Und das bleibt oft ein Leben lang im System. Im Erwachsenenalter leben wir dann in einer Leistungsgesellschaft, die diesen inneren Druck nicht nur bestätigt, sondern glorifiziert. Überstunden? Zeichen von Engagement. Burnout? Leider normal. Pausen? Luxus oder sogar verdächtig. Auch das Konzept des inneren Antreibers aus der Transaktionsanalyse hilft hier, das alles zu verstehen. Das Konzept beschreibt bestimmte innere Stimmen, die uns antreiben. Das sind so die Stimmen, die sagen, sei perfekt oder streng dich an oder mach allen recht oder sei stark oder beeil dich. Klingt bekannt? Ja, diese Antreiber sabotieren Entspannung systematisch. Wenn dein innerer Kritiker bei jedem Versuch zur Pause ruft, na, da hast du schon wieder nicht geschafft, produktiv zu sein, hä? Dann wird aus Pause sofort Versagen. Hierzu kommt der sogenannte Negativity Bias oder Negativitätsverzerrung, also die Tendenz unseres Gehirns, Bedrohung stärker zu gewichten als Entspannung. Evolutionsbedingt ist das vollkommen logisch. Wer früher beim Chillen den Säbelzahntiger übersehen hat, hatte ein Problem. Heute ist der Tiger unserer E-Mail-Postfach, es ist die Erwartung der anderen, es ist der ständigen Erreichbarkeit, aber unser Gehirn reagiert genau identisch. Dazu kommt natürlich auch eine gewisse sozialen Vergleich. Scroll mal 5 Minuten durch Instagram, alle machen Yoga auf Berggipfeln, schreiben Bestseller und essen dabei zuckerfrei. Kein Wunder, dass sich Chillen plötzlich nach Aufgeben anfühlt. Das alles zeigt, wir stehen der Entspannung nicht im Weg, weil wir unfähig oder undiszipliniert sind. Wir stehen ihr im Weg, weil wir anders konditioniert wurden. Und solange wir diese Muster nicht erkennen und hinterfragen, bleibt Ruhe immer an Bedingungen geknüpft. Psychologisch gesehen ist genau das der erste Schritt zur Veränderung. Bewusstheit, wie so oft besprochen hier im Podcast. Denn was wir nicht sehen, können wir auch nicht verändern. Also, wenn du bei dir selbst merkst, ich kann mich nicht entspannen, obwohl ich es dringend bräuchte, dann bist du nicht schwach, sondern aufmerksam. Und das ist ein Riesenschritt. Vielleicht hilft dir dann ein Gedanke aus der humanistischen Psychologie, insbesondere von Carl Rogers. Menschen entwickeln sich am besten in einem Klima der bedingungslosen positiven Wertschätzung. Also, wenn du dich selbst nicht mehr an Leistung knüpfst, sondern dir selbst ein inneres Klima von Freundlichkeit und Annahme schenkst, dann kann Heilung beginnen. Dann darf nichts tun wieder ein sicherer Ort sein. Mir fällt dazu eine kleine Anekdote ein. Es geht um einen Mönch, der an einem Sonntagnachmittag angerufen wird. Und der Anrufer sagt, hör mal hier, wir haben eine Segnung heute Nachmittag und wir möchten Sie gern einladen. Und es ist uns sehr, sehr wichtig, dass Sie vorbeikommen und Ihr Segen auch geben. Und der Mönch sagt, oh nee, das passt wirklich, wirklich schlecht heute. Ich kann heute nicht. Und der Anrufer sagt, warum? Warum nicht? Und der Mönch sagt, nee, weil heute mache ich nichts. Ein bisschen überrascht sagt der Anrufer, okay, dann ist das natürlich auch in Ordnung, wir verschieben es einfach. Am nächsten Tag ruft er wieder an und sagt, so, jetzt haben wir das alles verschoben, könnt ihr dann bitte heute kommen? Und der Mönch sagt, nee, ich glaube, heute geht es leider nicht. Und der Anrufer sagt, warum denn nicht? Und der Mönch sagt, nee, weil heute mache ich nichts. Und ein bisschen irritiert sagt der andere, ja, hör mal, das haben Sie doch gestern auch gesagt. Und der Mönch sagt, ja, aber ich bin leider noch nicht ganz fertig. Wäre das nicht schön, wenn wir nicht ganz fertig sind mit nichts machen? Gut, wir kommen jetzt zu der Frage, was passiert eigentlich, wenn wir das nicht schaffen, diese Pausen einzubauen, wenn wir uns dauerhaft gegen Entspannung und Chillen wehren? Denn unser Körper und unser Gehirn holen sich irgendwann, was sie brauchen. Die Frage ist nur, auf welchem Weg? Das schauen wir uns jetzt an. Unser Körper ist ein fein abgestimmtes System, das über Millionen Jahre darauf trainiert wurde, in akuten Gefahrsituationen schnell zu reagieren. Und genau dafür haben wir das sogenannte Alarmsystem. Ein neurobiologisches Netzwerk, das mit Stresshormonen wie Cortisol und Adrenalin arbeitet. Ursprünglich diente es dazu, unser Überleben zu sichern. Wenn wir eben ein gefährliches Tier gesehen haben, dann müssen wir uns ganz, ganz schnell entscheiden oder auf jeden Fall reagieren und entweder kämpfen oder flüchten. Heutzutage springen diese Mechanismen allerdings auch bei ganz alltäglichen Dingen an, bei einer Deadline, einem Streit oder einfach nur bei dem Gedanken, nicht genug zu leisten. Wir brauchen mit anderen Worten kein gefährliches Tier vor uns, es reicht, dass wir uns eins vorstellen. Wenn dieses Alarmsystem dauerhaft aktiv ist, spricht man in der Psychologie von einem Zustand chronischer Übererregung. Wir erleben uns selbst als ständig on oder immer so in Bedrohung, innerlich unruhig, wir sind gereizt oder angespannt. Und selbst dann, wenn gerade objektiv gar keine Bedrohung vorhanden ist, spüren wir das auch. Betroffene beschreiben das oft so, als würden sie unter Strom stehen. Körperlich zeigt sich das unter anderem durch Schlafprobleme, Verspannungen, Kopfschmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden. Psychisch nehmen wir die Welt durch einen etwas engeren, gefahrengerichteten Tunnelblick wahr. Das Gehirn ist dabei so sehr auf Bedrohungen ausgerichtet, dass es für Entspannung, für Kreativität oder für zwischenmenschliche Nähe kaum noch Kapazität übrig hat. Ein zweites System nennt man das Antriebssystem. Dieses System basiert vor allem auf dem Botenstoff Dopamin. Es sorgt dafür, dass wir uns motiviert fühlen, Ziele verfolgen und Freude an Erfolgen empfinden. Doch was passiert, wenn auch dieses System überlastet ist? Dann kippt es von gesunder Motivation in eine Art Getriebenheit. Menschen berichten dann davon, dass sie zwar viel schaffen, aber dabei kein echtes Gefühl der Erfüllung mehr empfinden. Es kann dazu führen, dass man so eine innere Leere trotz äußerer Aktivität empfindet. Die Aufgaben häufen sich, das Tempo steigt, aber das innere System läuft heiß. Leistung ohne echte Belohnung, das wäre Extremfall. Sehr oft wird es falsch wahrgenommen, weil das Antriebssystem ist eben mit Dopamin gefüllt und es fühlt sich eigentlich super toll an. Das ist so ein positiven Stress. Machen, erreichen, tun. Das Antriebssystem ist das, was wir auch merken, wenn wir eine E-Mail rausschicken, wenn wir einen Punkt auf die To-Do-Liste streichen, wenn wir schaffen, erledigen, ja, dass wir produktiv sind. Und während diese beide Systeme, also das der negativen Stresssystem, Alarmsystem und das positive Stresssystem, Antriebssystem, auf Hochtouren laufen, dann bleibt das dritte, das Fürsorgesystem, oft auf der Strecke. Dieses dritte System, das eng mit Oxytocin verknüpft ist, ermöglicht es uns, in einem Zustand tiefer Sicherheit und Verbindung zu sein. Es wird aktiv, wenn wir Geborgenheit spüren. Das ist zum Beispiel durch Mitgefühl oder Nähe oder bewusste Selbstzuwendung, könnte es auch sein. Doch in einem Alltag, der von Anforderungen und Reizüberflutung geprägt ist, dann kommt dieses System oft kaum noch zum Zug. Dabei wäre es genau das, was Körper und Psyche helfen würde, sich zu regenerieren. Das Problem an diesem dritten System ist, dass es gar keine Leistung in sich hat. Man kann nicht vorweisen, guck mal, was ich jetzt geschafft habe, wenn ich dieses System pflege. So die Sätze wie erst die Arbeit, also erst den Antrieb, dann die Entspannung, dann das Fürsorgesystem, hat die Priorität da drin, dass wir in unserer Gesellschaft schätzen wir viel mehr das Antriebssystem. Und weil es nie fertig wird, angetrieben zu sein, dann kommt dieses Fürsorgesystem zu kurz, weil es nicht mit unseren gesellschaftlichen Werten und vielleicht auch innerlichen Werten übereinstimmt. So, die Folge dieses Ungleichgewichts kann wirklich gravierend sein. Wenn das Alarmsystem übererregt ist, das Antriebssystem erschöpft ist und das Fürsorgesystem verkümmert ist, dann kommt es häufig zu psychosomatischen Beschwerden, emotionaler Erschöpfung oder sogar klinischen Störungsbilder wie Burnout oder Angststörungen. Unser gesamtes System braucht Entlastung und das beginnt mit der Fähigkeit zur bewussten Regulation, also bewusst etwas zu tun für diese Fürsorgesystem. Und was können wir dann tun? Was können wir tun für das Fürsorgesystem? Was können wir dafür tun, dass wir wirklich unser Nervensystem was Gutes tut? Die Regulierung unseres Nervensystems ist keine Kunst, die nur auserwählten Yogis vorbehalten ist. Es geht wirklich nicht um Perfektion, sondern um Wiederverbindung mit uns selbst, mit unserem Körper, mit der Gegenwart, all das, was wir auch in der Achtsamkeit lernen, unter anderem. Der erste Schlüssel dazu liegt in der Wahrnehmung. Allein das bewusste Spüren des eigenen Körpers kann bereits regulierend wirken. Wenn du zum Beispiel für einen Moment innehältst und deinen Atem beobachtest, dann sendet dein präfrontaler Kortex ein Signal an das limbische System: Es ist alles gut, du bist sicher. Also, da wird ein Signal geschickt von unserem Bewusstsein und da den Teil vom Gehirn, wo Rationalität ist, bewusstes Denken, Überlegen, präfrontale Kortex, in das limbische System. Das limbische System ist die Steuerzentrale, die Mitte des Gehirns, wo eben die Emotionen sitzen. In der Psychologie spricht man hier auch von sogenannten Bottom-up-Prozess. Also durch körperliche Erfahrungen wie ruhiges Atmen, sanfte Bewegungen oder auch Hautkontakt wird das autonome Nervensystem direkt beeinflusst und beruhigt. Also von unten und dann ins Gehirn, deswegen Bottom-up-Prozess. Studien zeigen zum Beispiel, dass der Vagusnerv, der eine zentrale Rolle für unser Nervensystem spielt, besonders für unser parasympathisches Nervensystem, das ist unser Beruhigungsnervensystem, könnte man sagen, durch gezielte Atemtechniken aktiviert werden kann. Und hier kannst du dir vielleicht einen Satz merken, dass die effektivste Entspannungsmethode ist, länger auszuatmen als einzuatmen. Die Einatmung aktiviert den Körper, das ist das Antriebssystem, das ist den Sympathikus als Teil vom Nervensystem. Und die Ausatmung ist das Fürsorgesystem, das ist Parasympathikus im Nervensystem. So, wenn wir einatmen, werden wir aktiviert, wenn wir ausatmen, beruhigen wir den Körper. Was tun wir, wenn wir gestresst sind? Meistens genau umgekehrt. Wir atmen viel zu viel ein, weil der Körper ja braucht Aktivität, muss leisten, muss kämpfen, muss weglaufen. Was Endergebnis haben wir oft so einen Druck im Brustkorb, weil wir zu viel eingeatmet haben, könnte man sagen. So merkt ihr das, länger ausatmen als einatmen. Das ist die effektivste Methode, um dein Nervensystem zu entspannen, um dein Fürsorgesystem zu aktivieren. Auch rhythmische Tätigkeiten, zum Beispiel Spazieren gehen, achtsames Kochen oder Malen, wirken sich nachweislich positiv auf das Nervensystem aus. Sie reduzieren die Aktivität im Stresszentrum des Gehirns, hier im limbischen System, und zwar in der Amygdala, und fördern gleichzeitig den Zugang zu Ressourcen wie Kreativität, Selbstwirksamkeit, klarer Sicht. Entscheidend ist dabei nicht, was du tust, sondern wie. Wenn du es mit Aufmerksamkeit und ohne Leistungsdruck tust, bekommt dein Fürsorgesystem die Chance, sich zu reorganisieren. Wenn du aber kochst, um schnellstmöglich was auf den Tisch zu stellen oder malst, um jetzt danach Geld damit zu verdienen, dann ist es eher Antriebssystem. So, es ist, wie du es machst und nicht so sehr, was du machst. Ein weiterer wissenschaftlich gut belegter Faktor ist soziale Verbindung. Der Neuropsychologe Stephen Porges hat mit seiner Polyvagaltheorie gezeigt, dass zwischenmenschliche Nähe, etwas durch Blickkontakt, sanften Tonfall oder Berührung, unser Nervensystem direkt beruhigen kann. Das liegt daran, dass dadurch wird Oxytocin ausgeschüttet. Und dadurch sinkt der Puls, die Stressantwort nimmt ab. Und das erklärt, warum eine ehrliche Umarmung manchmal mehr bewirken kann als ein ganzes Stressbewältigungsseminar. Auch nicht zu vergessen ist Selbstmitgefühl. Hier ist der Name Kirsten Neff, eine der Pionierinnen in der Forschung zu diesem Thema, wirklich extrem entscheidend. Sie beschreibt, wie eine freundliche innere Haltung, zum Beispiel durch das gedankliche Aussprechen eines mitfühlenden Satz, spürbarer Effekte auf das emotionale Empfinden hat, auf die Balance. Wenn wir also lernen, uns selbst wie eine gute Freundin zu begegnen, stärken wir aktiv unser Fürsorgesystem. Ich habe einen vierwöchigen Kurs genau dazu gemacht, wo es basierend auf die Forschung von Kirsten Neff genau darum geht, die Selbstfürsorge und die Selbstmitgefühl zu entwickeln und dann zu messen, was macht das mit unserem Stressempfinden, mit unserem Wohlbefinden. Und das hat einen signifikanten Effekt, wenn wir das übt über ein paar Wochen und sogar auch mit Langzeitwirkung. Ich setze dir einen Link rein für den Kurs, wenn du da Interesse hast. Das alles zeigt, unser Nervensystem sehnt sich nicht nach ständiger Optimierung, sondern nach echten Erlebnissen der Sicherheit. Und diese entstehen nicht durch Leistung, sondern durch Erlaubnis. Erlaubnis, einfach so sein. Und vielleicht ist das genau das der Anfang vom echten Chillen. Die gute Nachricht ist, unser Nervensystem ist trainierbar. Es kann lernen, wieder zur Ruhe zu kommen. Aber dafür braucht es nicht noch mehr To-Do-Listen oder Selbstoptimierung. Es braucht echte Erfahrungen von Sicherheit, von Unbedingtheit, von Nichtleistung. Und Studien haben gezeigt, unter anderem meine eigenen Studien und Forschung, dass wenn wir das machen, wenn wir Aktivitäten nachgehen, 10, 15 Minuten pro Tag, werden wir nach 3-4 Wochen eine deutliche andere Wahrnehmung von der Umgebung messen können. Das, was uns vorher gestresst hat, ist natürlich immer noch da. Wir nehmen es aber anders wahr, weil die drei Systeme jetzt ausbalanciert sind. Das Antriebssystem ist noch da, das Alarmsystem auch, um uns zu schützen. Und eben das Fürsorgesystem bekommt in der Zeit auch genug Zuwendung, um dann einen Effekt, einen merkbaren Effekt auf das Nervensystem zu haben. 3-4 Wochen, 10-15 Minuten jeden Tag. Es klingt so leicht, einfach mal nichts tun, einfach mal chillen. Und doch ist es für viele von uns ein echter Lernprozess. Denn Entspannen ist nichts, das wir theoretisch verstehen und dann automatisch anwenden. Es ist etwas, das unser Nervensystem erst wieder spüren, erleben, verinnerlichen muss. Und dafür braucht es nicht perfekte Umstände oder stundenlange Rituale, sondern kleine, ehrliche Momente der Erlaubnis und das eben 10-15 Minuten pro Tag. Vielleicht beginnt es damit, nicht mehr zu warten, bis alles erledigt ist, um sich eine Pause zu gönnen. Vielleicht fängt es mit einem einzigen bewussten Atemzug an, mitten im Chaos, mitten am Tag. Ein Moment, in dem wir spüren, ich bin da, ich lebe und ich muss gerade nichts beweisen, nichts machen, nichts tun. Manchmal hilft ein Spaziergang, bei dem das Ziel nicht wichtig ist, bei dem die Kilometeranzahl auch nicht wichtig ist. Oder ein Lied, das uns an eine ruhige Zeit erinnert. Vielleicht ist es ein Blick in den Himmel, ein achtsames Duschen, das kurze Innehalten bei einer Tasse Tee. Entscheidend ist nicht, was du tust, sondern wie du dich dabei fühlst und ob du innerlich sagen kannst, ich darf das gerade einfach so. Und ja, manchmal braucht es auch ein bisschen Mut. Mut, dem Leistungsdenken eine Pause zu geben. Mut, der inneren Stimme zu widersprechen, die ruft, aber du müsstest doch noch. Ja, Mut, sich in die Stille zu setzen und zu lauschen, was da eigentlich ist, wenn mal nichts gemacht, nichts verbessert, nichts erreicht wird. Denn genau dort, in dieser scheinbaren Leere, passiert etwas Wunderbares. Unser System beginnt sich zu beruhigen. Die Anpassung lässt nach. Der Atem wird tiefer, der Geist weiter und wir erinnern uns, wir sind keine Maschinen. Wir sind Menschen. Und Menschen brauchen nicht nur Aktivität, wir brauchen auch Ruhe, Verbindung, Berührung und Sinnhaftigkeit. Vielleicht wirst du dann irgendwann, wenn dich jemand fragt, was soll ich lernen, mit einem Lächeln sagen können, ich lerne gerade, wie man einfach mal chillt. Auch wenn, ganz ehrlich, meine Vorstellung von Chillen wahrscheinlich immer noch nicht ganz dem entspricht, was Malte meinte. Für ihn heißt das vermutlich absolut nichts müssen, völlig loslassen, mitten im Tag einfach hinlegen, TikTok schauen, Chips essen, sich mit einem Controller in der Hand ins Kissen wühlen und dabei maximal 3% Körperenergie verbrauchen. Bei mir ist Chillen eher ein stilles Spaziergang an der Nordküste in Dänemark, 3 tiefen Atemzüge zwischen den Terminen, ein Buch lesen oder eine heiße Matcha, bevor die ganze Bande wach werden, zu trinken. Und das ist auch okay. Vielleicht treffen wir uns irgendwann in der Mitte. Wer weiß. Entspannung sieht für jeden anders aus. Hauptsache, sie bringt ein kleines Lächeln ins Gesicht und vielleicht ein bisschen Frieden ins Nervensystem. Hat dir der Podcast gefallen? Dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren und schick auch gern einen Link an Freunde oder Familie weiter. So können sie ja auch was davon haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.